Der Predigttext steht im Buch Exodus im 14. und 15. Kapitel. Der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao, und holten sie ein, als sie am Meer bei Pi Hahiroth vor Baal Zephon lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Ägypter Hand, und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang vor ihnen: Lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Gott segne Reden und Hören. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, bei Bibelstellen beschäftigt mich immer mehr die Frage oder immer öfter die Frage: Beschreiben die Bibelstellen etwas so, wie es ist, oder sind sie Kontrastgeschichten? Also erklären sie etwas genau, indem sie eigentlich das Gegenteil von dem erzählen, wie es eigentlich ist. So ist auch die Frage bei dieser Erzählung vom Schilfmeer: Ist das eine Ostergeschichte oder gerade eine Kontrastgeschichte zu Ostern? Ich sage gleich, worauf ich heute hinaus will. Ich finde, es ist beides, und weil diese Geschichte beides ist, zeigt sie an, wohin es spirituell gehen könnte. Aber eins nach dem anderen. Die Geschichte vom Schilfmeerwunder ist eine Ostergeschichte, denn sie redet vom Leben und von Freiheit. Gott befreit sein Volk Israel und schenkt ihm Leben und Freiheit. Seit Generationen waren die Israeliten in Ägypten Menschen zweiter Klasse. Erst waren sie noch gut angesehen und geduldet, dann wurden sie versklavt. Nun setzt Gott alles daran, dass die Leute von dort wegkommen und ihr eigenes Land bekommen. Dabei zieht er alle Register. Erst versucht er, den Pharao durch Überredungskunst zu überzeugen. Dann kommen die Plagen, die den ägyptischen Machthaber in die Knie zwingen soll. Der Showdown ist dann die Durchquerung des Schilfmeers, was erst ausschaut wie eine Falle, weil die Israeliten zwischen das Meer und die nachrückenden Soldaten geraten, wird zum Höhepunkt der Befreiung. Das Volk kann plötzlich durch den trockengelegten Meeresboden auf die andere Seite gehen. Das ägyptische Heer ist endgültig abgeschüttelt, der Weg ins eigene Land nur noch eine Frage der Zeit. Dass das dann 40 Jahre gedauert hat, ist eine andere Geschichte. Das Volk ist nun frei nach Generationen in der Sklaverei. Das Volk lebt und ist nicht von den ägyptischen Soldaten umgebracht worden. So ist es eine Ostergeschichte, denn Ostern erzählt von genau dem. Ostern erzählt vom Sieg Gottes über den Tod. Und Ostern erzählt von der Freiheit, weil wir selbst die schlimmste Angst vor dem eigenen Tod überwinden können. Als Zusatzschmankerl füge ich hinzu, es ist auch deshalb eine Ostergeschichte, weil beide Geschichten dann von Frauen verkündigt werden. Die Schilfmeergeschichte von der Miriam, die dann auf die Pauke haut und von Gottes großen Taten singt. Und die Frauen am Grab haben zum Glück dann auch gesprochen und sind nicht nur schweigend abgezogen. Also, es ist gut und richtig, dass das Schilfmeerwunder zu Ostern gelesen und ausgelegt wird, denn es beschreibt, wie Ostern ist, ein Fest des Lebens, der Freiheit und der Verkündigung durch Frauen. Und die Tradition bestätigt das ja auch. Der Text gehört ja schon seit Urzeiten in die Osterliturgie, meistens eben in der Osternacht, nun auch am Ostermorgen. Gleichzeitig ist die Schilfmeergeschichte sicherlich keine Ostergeschichte. Ich habe ziemlich lang gebraucht, um zu verstehen, dass diese Geschichte echt schwierig ist. Es ist mir aufgegangen, als ich in Innsbruck, als ich dort Pfarrer war, öfters in der israelitischen Kultusgemeinde zur Pessachfeier eingeladen war. Das jüdische Hochfest Pessach erinnert ja an die Befreiung des Volkes aus Ägypten. Ein ganzer Abend lang mit fröhlichem Essen und Trinken und Gemeinschaft wird die Freude über die wunderbaren Taten Gottes zelebriert. Aber es gibt zwei Momente, an denen auch an die toten Ägypter gedacht wird. So wird ja öfters aus einem Becher der Freude getrunken, an diesem Abend viermal. Und bei einem dieser Becher der Freude werden ein paar Tropfen verschüttet, als Erinnerung daran, dass die Freude ja nie vollkommen sein kann, weil Ägypter gestorben sind. Und wie an mehreren Festen wird ein großer Lobpsalm gesungen, aber zu Pessach hört der nach der Hälfte auf, weil eben kein voller Jubel möglich ist, wenn die eigene Befreiung anderen Menschen Tod und Trauer gebracht hat. Erst dort, umgeben von Menschen, für die diese Geschichte das Grundereignis ihres Glaubens ist, ist mir klar geworden, es gibt ja wirklich Opfer der Befreiung. Nachdem die Israeliten durch das Meer durch sind, kommt das Wasser zurück, die Soldaten und die Pferde ertrinken. Früher habe ich das kindlich als eben super Sieg der Israeliten hingenommen. Erst mit Mitte 30 habe ich verstanden, da sterben wirklich Menschen. Die Mütter hatten und Väter und Kinder, die auch eine Hoffnung auf ein eigenes schönes Leben hatten. Die Schilfmeergeschichte ist eine Geschichte der Sieger und der Opfer. Darum ist es keine Ostergeschichte, denn Ostern kann keine Opfer haben. Mein Leben, meine Freiheit soll nicht von anderen Menschen bezahlt werden. Niemand soll dafür ersaufen. Also die Schilfmeergeschichte ist ganz sicher keine Ostergeschichte, genauso wie sie aber eine Ostergeschichte ist. Diese seltsame Gleichzeitigkeit und auch gewisse Unsicherheit ist für mich ein besonderer Fingerzeig. Der christliche Weg ist ja eigentlich der Weg von Ostern. Ein Weg, des Lebens und der Freiheit ohne Opfer. Gleichzeitig ist ein solches Leben eben noch nicht Wirklichkeit. Der besondere Wert dieser Geschichte und dieser Zweideutigkeit liegt, dass sie dadurch die Finger in die Wunde legt. Die Geschichte entlarvt Denkweisen, Lebenshaltungen und Verhaltensmuster, die Opfer hervorbringen. Und sie zeigt auf diese Weise, wo es eigentlich hingehen sollte. Das gilt im ganz normalen Leben, aber auch im Blick auf den Glauben. Weltpolitisch halte ich den Umgang mit der Corona-Krise für einen Schilfmeermoment. Alle hoffen ja auf Freiheit von der Krankheit und auf ein unbelastetes, ungefährdetes Leben. So kämpfen alle darum, dass sie so schnell wie möglich durchs Schilfmeer kommen. Das ist verständlich. Auch ich kenne meine eigenen Tendenzen, dass ich es eben für mich selber richte. Aber wenn man sich das genauer anschaut, was so passiert, muss man sich schon wundern. Zum Beispiel wird ja im Moment mit großem Theaterdonner der Impfstoffverteilungsstreit in der EU inszeniert. Aber das wahre Problem ist ja nicht, welches Land in der EU um ein paar Wochen früher fertig wird als das andere mit dem Impfen. In der EU kommen alle eh mehr oder weniger gleichzeitig dran. Unerwähnt bleibt, wie unfassbar ungleich die weltweite Verteilung des Impfstoffes ist. Vor einigen Tagen hat die WHO ja kritisiert, dass 10 Länder 72% des Impfstoffes halten. Was mit den anderen passiert, ist völlig egal. Hinter uns kann gern das Meer wieder zurückkommen. Wer ersäuft, ist ja egal. Das ist nicht nur gesundheitspolitisch zumindest hinterfragenswert, sondern hat eben mit einer österlichen Lebenshaltung nichts zu tun. Vom christlichen Abendland wird selbstverständlich in Kauf genommen, dass Freiheit und Leben begrenzt ist. Aber solange es eben auf uns selber begrenzt ist, ist alles in Ordnung. Die nicht-österliche Schilfmeergeschichte ermahnt, dass es so nicht geht. Politik, die andere ersaufen lässt, ist keine österliche Politik. Menschen auf österlichem Weg müssen Lösungen suchen, bei denen alle ans rettende Ufer kommen. Dasselbe gilt auch geistlich. Bei der Impfstoffverteilung gibt es im Moment ja wirklich ein Problem, dass es nicht genug für alle gibt im Moment. Aber bei Gott gibt es ja genug Platz für alle. Die Auferstehung Christi hat die Tür zum Leben aufgemacht und wirklich niemand muss ersaufen. Darum gilt es, den christlichen Weg in dieser Haltung zu gehen. Das christliche Leben hat nichts mit einem exklusiven Club zu tun. Es gibt ja nicht mehr so viele Leute, für die es wichtig ist, zu wissen, wer alles nicht in den Himmel kommt. Ich habe zwar noch ein paar Facebook-Freunde, die das immer wieder betonen, wer alles in die Hölle kommt, aber das sind doch die großen Ausnahmen. Für die meisten ist es doch eine schöne Vorstellung, dass alle ans andere Ufer vom Schilfmeer kommen. Ich sehe aber trotzdem mit einem gewissen Erstaunen, dass immer wieder Christinnen und die Kirchen weiterhin so agieren, als gäbe es nicht genug Gott, nicht genug Liebe und nicht genug Segen für alle. Da gibt es verschiedene Ausprägungen, aber es passiert immer wieder bei den verschiedensten Segnungsdiskussionen. Nun in der römisch-katholischen Kirche, vor 2 Jahren in unserer Kirche. Es ist ein Denken, das meint, es gäbe nur begrenzt Segen, zum Beispiel. Darum müssen bestimmte Personen und Personenkonstellationen eben drauf verzichten. Irgendwie ist das rettende Ufer des Schilfmeers doch deshalb gerade so schön, weil nicht alle da sind, oder? Es mag sein, dass es sich gut anfühlt, dass man etwas hat, was andere nicht haben, aber der Höhepunkt der spirituellen Entwicklung kann das noch nicht sein. Das muss schon noch ein bisschen weitergehen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist also offensichtlich, wir leben noch nicht in einer völlig österlichen Zeit. Es gibt immer noch Stammesdenken im Interesse der eigenen kleinen Gruppe. Es gibt neben Siegern immer noch Verlierer. Es gibt neben Rettung, Freiheit und Leben noch immer Tod und Ersaufen. Das österlich-nicht-österliche Schilfmeerwunder ist für mich eine Hilfe, das genauer zu erkennen. Und ich verstehe es als Aufforderung, Leben und Freiheit für alle soll sich immer mehr durchsetzen. Im gesellschaftlichen Leben, politisch und in der persönlichen Frömmigkeit. Dass es gelingt, dass es immer mehr Leben und Freiheit ohne Opfer und Verlierer gibt. Möge es auch uns nach und nach gelingen, das zu wollen. Amen.